So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Reihe Use-Methode. Heute besprechen wir einen Punkt, wo ich nicht ganz sicher war, jetzt, wie wir weitermachen. Wir haben ja jetzt über Beobachtung und Tropismus gesprochen. Und im Prinzip wäre jetzt so ein bisschen auch der Teil dran, weiter im Spontanbericht zu machen. Ich habe aber gedacht, eine wichtige Sache, die müssen wir unbedingt noch besprechen vorher, bevor wir so richtig einsteigen in Auslöser und vollständige Symptome und all diese Sachen, ist nämlich ein Aspekt, der sehr zentral ist. Also natürlich wie alle irgendwie, aber für die Use-Methode und die Verschreibung auch hauptsächlich, selbst auch in vermeintlichen Akutsituationen von sogenannten Polykresten, also gut geprüften, tief wirkenden Arzneimitteln, ist eigentlich, dass man in der Use-Methode versucht, möglichst früh im Fallverlauf die Tiefe der Krankheit zu ermitteln. Das hat verschiedene Aspekte, warum wir das machen. Bevor ich aber erkläre, warum, erkläre ich immer wie. Und deshalb kommt es auch zu diesem Zeitpunkt, weil ich schicke zum Beispiel, und das ist an der SAI-Praxis auf jeden Fall auch der Fall, oder bei Stefan Bauer, wo ich gearbeitet habe, die Patienten kriegen im Vorfeld einen Fragebogen, den sie ausgefüllt mitbringen sollen. Und es lohnt sich, diesen Fragebogen, wenn man kann, im Vorfeld schon zu studieren. Deshalb habe ich das inzwischen so, dass es ein Online-Fragebogen ist, den ich wirklich auch vorher anschauen kann. Das spart einerseits Zeit. Ansonsten muss man den Fragebogen oft mit dem Patienten zusammen durchgehen und hinterher auch noch übertragen. Das fand ich alles heute in den Zeiten, hat mir das zu viel Zeit gefressen. So, seit ich in der eigenen Praxis bin, gibt es dann Online-Fragebogen, der dann auch direkt in der Akte hinterlegbar ist, also auch immer anzuschauen ist. So kann man diesen Fragebogen dann auch selber gestalten. Und in dem Fragebogen haben wir zwei wichtige Aspekte, die auf die Tiefe der Krankheit hindeutet. Natürlich müssen die Patienten auch ausfüllen, was sie haben, weswegen sie kommen und so weiter. Aber die Tiefe der Krankheit schreiben mir die Patienten jetzt nicht unbedingt. Es gibt aber zwei, drei Felder, wo man die Tiefe der Krankheit absehen kann. Wenn es ein Kind betrifft, noch eine mehr. Aber wir gehen mal das, was alle Patienten haben, nämlich die sogenannte Patientenanamnese und die Familienanamnese. Und ich erkläre dann später, wie man dann anhand von dessen diese Tiefe der Krankheit auch rauslesen kann. Aber ich erkläre erstmal, was überhaupt da drin steht. Also bei der Patientenanamnese geht es darum, dass ich möglichst die Vergangenheit des Patienten von Geburt oder noch besser von Zeugung bis zum jetzigen Zeitpunkt nachvollziehen kann. Einerseits von seinen Krankheiten, andererseits auch von seinen Schicksalsschlägen, Erlebnissen oder auch größeren Veränderungen im Leben. Also wenn man eine Patientenanamnese nachher wirklich vollständig erhoben hat, dann hat man da auch so drin wie größere Umzüge, Länderwechsel, größere Beziehungswechsel, wichtige Todesfälle, größere Unfälle, selbst wenn die keine Verletzungen zutage gefördert haben, größere finanzielle Verluste oder längere Gerichts- oder Erbstreitigkeiten. Zusätzlich aber natürlich, und das ist für die Patienten oft leichter natürlich auch aufzuschreiben, die körperlichen Beschwerden. Also angefangen mit, wie ist die Schwangerschaft gelaufen, wie war die Geburt. Das gibt bei mir oft sogar noch einen separaten Reiter. Vor allem bei Kindern ist das besonders wichtig, weil das noch frisch. Wenn jemand dann mit 50 Jahren das erste Mal kommt, ist es oft schwierig, da noch gute Symptome aus der Schwangerschaft, Stillzeit oder sogar auf der Befruchtungszeit herauszunehmen. Manchmal kann man die aber abfragen. Wenn die sehr stark sind, zeigen die sich auch da wieder. Findet man schon noch heraus. Dann kommt die ganze Stillzeit. Also bin ich überhaupt gestillt worden? Wie lang? Wie sind die Meilensteine in der Zeit? Also laufen lernen, sprechen lernen, körperliche Entwicklung, Krankheiten, Reaktionen auf Abstehen, Reaktionen auf Impfungen, Reaktionen auf Kita, Spielgruppe, Grippe, Scheidung der Eltern, Hund gestorben, na, etc. Und dann die ganzen Krankheiten natürlich in der Reihenfolge, wie sie gekommen sind. Das heißt, hier kann man relativ viel eben auch schon ablesen über die Krankheitstiefe. Dort ist einerseits entscheidend, welche Arten von Krankheiten hat der Patient gehabt, aber auch wie haben sie sich gezeigt. Also da nützt es sozusagen nicht, wenn da einfach nur steht Mittelohrentzündung. Wenn man das in der Tiefe verstehen will, fragt man zum Beispiel auch, wie war die kompliziert, war die mehrfach, war die mit Blut, war die mit Trommelfelldurchbruch, Pony mit Absonderung, welche Farbe. Das weiß man zwar nicht immer, kriegt man nicht bei allen Patienten immer raus. Aber manchmal ist es sogar, dass man bis sogar noch die Seite herausfindet, welche Seite war es. Das heißt nicht, dass man jetzt die Arznei dann auf diesen Symptomen unbedingt immer basieren muss. Wichtig ist erstmal, dass man versteht. Und wie ihr das ja jetzt schon ein bisschen kennengelernt habt, in der Use-Methode versuchen wir das dann als erstes auch miasmatisch zu verstehen. Das heißt, war das eine hauptsächlich psychische Mittelohrentzündung, eine tuberkulare Mittelohrentzündung, eine syphilitische Mittelohrentzündung, eine psychotische, eine karzinogene? Oder ist das ein Misch aus verschiedenen? Da gab es Anteile von denen. Und man sieht dann auch relativ schnell, sowohl miasmatisch als auch zum Beispiel organtropismusmäßig, bleibt die Krankheit an dem Ort oder wechselt sie? Also haben wir diese ganz klassische Reise zum Beispiel. Ne? Hautbeschwerden, dann Schleimhautbeschwerden, dann auf ein Organsystem gegangen. Oder Hautbeschwerden, Schleimhaut, dann ins Gemüt gegangen. Oder Warzenentfernung, dann Gelenke, dann Asthma, dann Herz. Also verschiedene Reisen einer Krankheiten, die sehr, sehr typisch sind, sehr häufig vorkommen, diese von außen nach innen Reise nehmen oder vom Körper zum Gemüt nehmen, die würde man hier schon erkennen und versteht dann natürlich über den Fall deutlich mehr, als wenn ich nur den spontanen Bericht nehme. Ich werde das nachher noch hoffentlich für euch gut und klar auseinandernehmen, wo da der Unterschied liegt. Ich erkenne aber auch, ob es Ortswechsel gibt, also ist sozusagen die Entzündungsthematik auf der Schleimhaut gleich geblieben und sie wechselt von Organsystem, also mal habe ich eine Nasenschleimhautentzündung, Sinusitis, dann Ohr, dann Lungenentzündung, dann Darmentzündung, dann Magenschleimhautentzündung, also es wechselt jetzt nicht auf die Gelenke oder aufs Herz, sondern es bleibt irgendwo auf Schleimhäuten, also wenn Lungenentzündung wäre falsch, wäre Bronchitis gewesen, ne, dass es auf dieser Ebene bleibt. Oder wir haben wandernde Gelenkbeschwerden, also bleibt es auf einer Ebene. Immer wieder hatte ich ein anderes Gelenk, was operiert werden musste. Erst das rechte Knie, dann das linke Knie. Jetzt musste ich am Fuß operiert werden, wieder am Gelenk. Bleibt es auf der Ebene. Oder hat derjenige schon früh einen Herzfehler, irgendwie dieses Herzloch da, dieser Schand nicht richtig gut zugewachsen und immer wieder dann Herzprobleme gehabt, immer wieder aufs Herzkreislauf die Thematik gegangen und nie gewechselt. Oder hat der Patient nachher auch 4, 5 Krankheiten miteinander, die gar nichts miteinander zu tun haben. Also er hat Neurodermitis, das ist immer noch nicht abgeheilt, hat Diabetes Typ 2 oder 1, hat auch noch immer wieder, diese Pappabstriche sind nicht gut, dass er mal so kurz vor Krebs oder so ist. Also das gibt mir relativ viele wichtige Informationen über die Krankheitstiefe. Vielleicht ist der Vergleich nicht so schön, ne, weil nicht alle Leute sind Fan von Zwiebeln. Aber ich verstehe irgendwann, was der Patient für eine Zwiebel ist, wenn ich seine Vergangenheit verstehe. Dazu kommt die Familienanamnese gleich auch noch, wenn wir auch noch Zeit nehmen. Auch schon mal einen kleinen Ausblick auf das, was kann ich jetzt damit machen. Ich verstehe natürlich, wenn der Patient sozusagen eine unkomplizierte Patientenanamnese hat. Wenig Schicksalsschläge, wenig schwere Krankheiten, alles von selber geheilt, gute Wundheilung. Und der hat jetzt ein aktuelles Problem, dann weiß ich, okay, der Fall muss kurz und schnell und sauber ablaufen. Hat der Patient schon x Schichten durchgangen, x Unterdrückungen gegangen, durch verschiedene Lebensphasen gegangen, mit verschiedenen, vielleicht auch traumatischen Erlebnissen und so weiter, ist die Chance, dass ich den Patienten mit einer Arznei homöopathisch heile, faktisch oder praktisch unmöglich. Weil der Patient durch die verschiedenen Phasen mit verschiedenen Krankheiten natürlich auch verschiedene Aspekte abgedeckt hat. Es mag sein, dass auch ab und zu einem das gelingt, wenn man irgendwie gerade 2, 3, 4, 5 Schichten mit einem Mittel abzieht. Das gibt's. Ne? Oder wenn man, wie wir das in der nächsten Folge haben, vom Auslöser her denkt, kann man manchmal sehr viel, wenn man die Zwiebel im Kern gerade aufschneidet, kann man sehr viel manchmal bewegen, was auch mich immer wieder beeindruckt, was da alles möglich ist, wenn man die Kernauslöser-Thematik, wie es Kerntrauma oder so bewegt. Aber in der Regel brauchen auch diese Fälle, selbst wenn die am Anfang sehr gut laufen, trotzdem eine viel längere Begleitung. Das erkläre ich am Schluss nochmal. Das zweite, was wir haben, ist die sogenannte Familienanamnese. Hier ist nochmal wichtig bei der Familienanamnese, da gibt es auch manchmal Patienten, die das auch nicht so gut auseinanderhalten können. Das betrifft natürlich nur die Blutsverwandten. Also manchmal schreiben die irgendwelche angeheirateten Onkel mit auf oder irgendwelche Halbgeschwister, die nur so mäßig interessant sind. Also das Wichtige sind schon die Blutsverwandten, das heißt Mutter und Vater, wenn bekannt, eventuell noch die Geschwister und dann die Omas und Opas. Meiner Erfahrung nach ist das wichtig, was die alle hatten, aber meiner ganz persönlichen Erfahrung nach ist die Mutter der Mutter und der Vater des Vaters etwas entscheidender als der Vater der Mutter und die Mutter des Vaters. Aber das ist mehr eine Abstufung, das ist überhaupt nicht, dass das jetzt uninteressant wäre. Und weiter zurück, wenn man noch mehr Informationen hat, sind dann natürlich auch die Großeltern entscheidend. Und auch hier ist meine Erfahrung, dass die Großeltern der Mutter, also die Eltern der beiden und damit dann auch die Mutter, etwas entscheidender ist. Und bei der Vaterseite die Eltern des Vaters wichtiger sind. Aber nicht so wichtig. Mir ist einfach aufgefallen, dass die Miasmatik, wenn sie direkt vererbt wird, also wenn ich sehe, okay, der Patient ist ja psychotisch, dann kommt es meistens, natürlich sieht man, kommt es von Vater oder Mutter. Und meiner Erfahrung nach, das mag auch genetische Gründe haben, ist dann, wenn der Vater betroffen ist, dessen Vater und die Familie darum das Entscheidendere, dass die Psychose meist daher kommt und bei der Mutter dann die Seite, dass man es sehr gut sehen kann. Das habe ich schon länger entdeckt und dann das Interessante, wenn wir heute nicht viel noch darauf eingehen, aber bei der Familienaufstellung, bei der klassischen, so wie ich das gelernt habe und aktuell praktiziere, sieht man das eben auch. Ne? Wenn man das Bild unvoreingenommen aufstellt, dann ist es sehr oft bei Frauen, dass es die Mutterthematik ist und die Ahnenreihe der Mutter mehr betrifft und erst im Fortgeschrittenen, wenn man mehrfach aufgestellt hat, auch die Vaterseite betroffen wird, während bei Männern, wenn die es erstmal aufstellen, sie auf die Vaterseite und deren Eltern kommen. Das heißt, dieser Eindruck hat sich über eine andere Therapie auch nochmal verstärkt, wodurch das am Anfang, sage ich mal, eine Korrelation und Beobachtung war, inzwischen auch ein bisschen Fundament bekommen hat durch die Systemik. Aber das nur als Hinweis. Das heißt überhaupt nicht, dass man den Rest ignorieren sollte. Manchmal findet man auch die Hinweise, die man sucht, bei den eigenen Kindern. Und hier ist einerseits die Quantität entscheidend. Also wenn ich so eine Familienanamnese dann bekomme vom Patienten und da steht einfach zu jedem erstmal eine Liste an Krankheiten. Man sieht, okay, die ganze Familie ist jetzt nicht unbedingt gesund. Ne? Dann kann man auch natürlich gucken, was haben die für Krankheiten? Na, haben die Alkohol, Suizid, schnelle Krebsverfälle und degenerative Nervenerkrankungen, dann hat die ganze Familie wirklich eine große Krankheitslast. Haben die eher alle ein bisschen Neurodermitis, Heuschnupfen und Allergien und sonst eigentlich nichts und viel davon ist auch gut ausgeheilt oder sind so Kindheitsthemen. Ja, als Kind hatte ich viel das und jetzt inzwischen habe ich nichts mehr. Hat das auch wieder eine andere Krankheitstiefe. Also auch da verstehe ich nachher, wenn ich miasmatisch behandle oder wenn ich auch konstitutionell den Fall chronisch behandle, dass ich weiß, der Patient hat jetzt nicht alle diese Krankheiten aufgrund der Impfung oder alle diese Krankheiten aufgrund von dem einen, weil der Hund gestorben ist, sondern die Last vorne dran oder hinten dran, wie man will, ne? Dass sich solche Krankheiten in der Intensität in der Kindheit bereits schon ausprägen können, hat eben nichts damit zu tun, keine Ahnung, dass der Kind jetzt sehr schlecht lebt oder was, sondern dass die Krankheitskraft von der Familienahnenreihe sehr groß ist. Und das hat ja schon Hahnemann beobachtet und uns mitgegeben und darüber diesen Begriff der Miasmen auch geprägt. Ich weiß, auch an der Stelle ist mir sehr bewusst, dass der umstritten ist und dass darüber auch innerhalb der Homöopathie Bücher gibt, zum Beispiel das von Roland Medtner, der das sehr gut dagegen argumentiert auch. Aber wir wollen ja jetzt gerade auch nicht über Miasmen diskutieren, das haben wir an anderer Stelle ja schon mehrfach gemacht, sondern hier, unabhängig davon, ob ich das jetzt einteile in irgendeiner dieser Namen, kann ich ja trotzdem verstehen, dass die Krankheitstiefe, also wenn die ganze Familie, nehmen wir mal an, es wäre so, die ganze Familie ist voller Drüsenbeschwerden, einzig auch mehrerer schlecht verlaufender Drüsenkrebse und der Kind hat jetzt große Tonsillen und das wird jetzt nicht mit einem Mittel besser, sondern ich brauche 2, 3, bis es besser wird, dann liegt das nicht daran, dass eure Mittel nicht funktioniert haben oder ihr ein schlechter Homöopath seid, sondern die Krankheitskraft auf Drüsen ist steinalt. So. Und das hilft dir extrem, ob ich jetzt denn psychotisch einteile oder nicht. Also das ist trotzdem eine Aufgabe, die auch aus meiner Sicht nicht miasmatisch arbeitenden Homöopathen machen sollten, vorausgesetzt, der Fall ist chronisch. Der Fall wird, muss und sollte lange betreut werden. Das heißt, wenn man manchmal am Anfang das Gefühl hat, naja, komm, da gebe ich einmal ein bisschen was Drosera und dann ist gut. Und plötzlich entpuppt sich dieser Fall als äußerst komplex, dann ist es auch nicht zu spät, das noch nachzuholen, falls man das jetzt nicht standardmäßig bei jedem Fall macht. Weil um ein Beispiel vom Anfang zu bemühen, da bei jedem Armbruch erstmal die Blutsverwandtschaft bis zu den Urahnen zurück aufzuschreiben, ist natürlich auch so ein bisschen Wucher. Beim Patienten, wo der auch denkt, ja, okay, für was jetzt genau? Und deshalb habe ich das mit dem Online-Fragebogen auch gemacht, weil das hat meinen Vorteil, dass sie dafür erstmal nichts bezahlen, außer ihre Lebenszeit. und ich das auch dann ja nicht verrechne und so, insofern das nicht in die Anamnese einfließt, sondern wenn ich das brauche, benutze ich das und fülle das noch weiter aus. Wenn ich das eben aus und bei einem Fall mal nicht brauche, ja gut, dann hat der Patient vielleicht zu viel Arbeit investiert, aber vielleicht kommt er irgendwann mal wieder mit einem chronischen Problem und dann haben wir es schon. Genau. Also insofern muss das natürlich auch angemessen sein, die Krankheit. Ne? Aber wenn ich zum Beispiel eine schlecht heilende Verletzung habe, kann schon wieder wichtig sein, dass ich schaue, gibt es das auch in Familie Wundheilungsstörung in irgendeiner Fall. Und dann stelle ich das vielleicht fest und dann kriegt der Fall ganz eine andere Dimension. Und das hilft ja, weil vor allen Dingen, wenn Fälle nicht laufen, brauche ich ja eine andere Dimension. Ich brauche einen anderen Blick auf den Fall. Ich brauche eine andere Herangehensweise, damit ich nachher das richtige Mittel finde für das, was wir am Anfang besprochen haben, das, was am Patienten das zu Heilende ist. Und das ist eben manchmal nicht die Verletzung, sondern die dahinterliegende Wundheilungsstörung, dass die Lebenskraft nicht in der Lage ist, so eine Verletzung selbstständig zu heilen, weil das jetzt in meinen Worten gesagt eine miasmatische Blockade gibt. Wie auch immer das denn die Leute nennen, die das nicht mit Miasmen arbeiten. Gut, nochmal wieder ein bisschen zurück auf diese Patientenanamnese. Ein Wort können wir noch dazu sagen. Ich habe noch eine Notiz, die nehmen wir noch. Grundsätzlich gibt es ja auch, also unabhängig jetzt von Familienaufstellen und Miasmen, gibt es ja transgenerationale Traumata. Das ist auch inzwischen kein Schwurbelkampfbegriff mehr, ne, sondern das ist im Mainstream angekommen. Es gibt zum Beispiel in der Schweiz eine super Dokumentation von SRF, offizielles Schweizer Fernsehen, über transgenerationale Traumata und wie sich das im Genom, Epigenom und auch in dem Alltag oder bei den Beschwerden der Patienten dann auch ausprägen. Das ist natürlich alles ohne das homöopathische individuelle Wissen vorgetragen, auch ohne die Familienaufstellen und systemische Therapie und so weiter, die sich ja mit dem Thema schon viel länger auseinandersetzt, aber dass es eben transgenerational vererbte traumatische Sachen gibt und damit eben auch Krankheitskräfte, ist inzwischen auch sozusagen medial angekommen. Und insofern kann es eben auch sogar sein, dass wenn wir zum Beispiel bei dem Fall gar keinen Auslöser finden, man dann auch schauen kann und sehen kann, dass das Kind eben aus einem der genannten Gründe die traumatischen Erfahrungen der Familie sozusagen mitträgt, schon im Genom, im Epigenom und damit vielleicht auch eben höchstens einen kleinen Triggerfaktor gebraucht hat, um das ausbrechen zu lassen. Also selbst wenn ich es sozusagen nicht über die Miasmatik nehme, kann ich es immer noch traumatisch begründen. Und dann kriegt der Fall, wie jetzt schon mehrmals gesagt, eine andere Dimension. Und durch diese andere Dimension des Falls, eine andere Blickrichtung drauf, kann ich auch wieder anders behandeln und weiß dann, ich brauche jetzt nicht Arnika, sondern Opium oder Sifilinum oder Lysin oder. Ne? Eins der anderen etwas tiefer wirkenderen oder anders wirkenden oder um bei dem Wort zu bleiben, anders ähnlichen Arzneimitteln als das Arnika ist, wo jetzt rein auf den Knochenbruch zwar passt, aber weil nicht heilt, man eben diesen anderen Aspekt benötigt. Das heißt, je komplexer ein Fall ist, desto mehr muss ich den vor meinem geistigen Auge auch immer wieder drehen und sagen, okay, ich habe jetzt versucht, ähnlich zu sein, keine Ahnung, ne? Am Anfang habe ich versucht, ähnlich zu sein zu einer Blasenentzündung. So, die hat überhaupt nicht funktioniert. Dann habe ich versucht, ähnlich zu sein zu dem aufsteigenden Harnwegsinfekt. Auch nicht funktioniert. Dann habe ich versucht, den Nierenbeckenentzündung, die es inzwischen ist, ähnlich zu sein. Und irgendwann merke ich, okay, ich habe jetzt da viel lokal rumgebastelt. Ich habe immer wieder ähnlich Mittel gefunden zu Blase, zu Aufsteigen, zu Niere. Also ich mache auch richtige Arbeit. Die Mittel sind auch stimmig, aber es ja, heilt nicht. Das heißt, die Problematik muss tiefer liegen. Und dann probiere ich vielleicht ein Mittel aufs Gemüt. Dann probiere ich vielleicht ein Mittel auf den Auslöser und so weiter und merke, es hat immer noch nicht funktioniert. Und irgendwann gehe ich dann mal in die Familienanalyse gucken und sehe alles voller Blasen, Niere, Harnwegssymptomen und denke, au. Ne? Ja, alle meine Onkel und Tanten haben immer wieder so Nierenblasen bis zur Insuffizienz. Ne? Und dann weiß ich, aha, muss ich ganz was anders machen. Ne? Und dann gebe ich ganz ein anderes Mittel, was eben erwiesenermaßen auch diese Ähnlichkeit hat zu einem Familientrauma, ein Familienlast, ein getragene Familienthema, die sich jetzt über diese Situation ausgelöst hat. Und deshalb kann man da manchmal mit 6, 7, 8, 9, 10 Mitteln in der Homöopathie daneben liegen, obwohl ja alle ähnlich waren. Ne? Wir unterstellen mal dem Homöopath, dass die ein Mittel alle ähnlich waren zu den Beschwerden, die der Patient ausgeprägt hat. Aber wenn es nicht wirkt, ist es eigentlich nicht ähnlich zu dem, was am Patienten das zu Heilende ist. Das heißt, ich wurde auch schon gefragt, na, woran weiß ich denn, was das zu Heilende am Patienten ist? Die witzige Antwort darauf ist, wenn das Mittel nicht gewirkt hat, weißt du, das war's nicht. Also, weil sonst hätte es nämlich funktioniert. Und funktioniert heißt nicht, die Symptome verschwinden und ich habe es nachher unterdrückt, was wir mit Homöopathie auch gut können, sondern diese nachhaltige von außen nach innen heringische Heilungsregeln, Verbesserungen, die da auftreten sollten. So, jetzt kommen wir auf den Abschluss. Zielgerade dieser Folge. Grundsätzlich ist also so, wenn wir jetzt den Fall in seiner Tiefe verstehen, hat das folgende Vorteile. Also es werden vielleicht auch mehr sein, aber die zwei wollte ich für euch hervorheben. Der erste ist, ich habe eben einen Eindruck von der Zwiebel, die ich da behandle. Also der Zwiebel ist die Patientin. Ne? Die Zwiebel ist der Patient. Jetzt habe ich es geschafft. Also vielleicht mal in Arzneimitteln diskutiert. Stellt euch vor, der Kind wird geboren, hat ein Geburtstrauma und hätte Opium gebraucht. Patient ist aber inzwischen 35. So. Aufgrund dieser traumatischen Starterfahrung konnte der Kind nicht stillen. Dadurch hat es ein Bindungstrauma zusätzlich zum Geburtstrauma und hätte fürs Bindungstrauma, sagen wir mal, irgendein Milchmittel gebraucht oder Calciumcarbonicum oder Natrium oder irgendwas. Nehmen wir mal Natriummuriaticum. So. Kind ist jetzt introvertiert traurig, sehr zurückgezogen, entwickelt immer wieder Halsschmerzen, die werden dann immer wieder unterdrückt. Über diese Unterdrückung von den Halsschmerzen entwickelt sich daraus ein Zustand von schwererer Depression zum Beispiel und der Fall kippt von Natriummuriaticum in Aurumuriaticum. Dann wird die ganze Depression von dem Kind, was es früh bekommen hat, über das Bindungstrauma und alles, wird das jetzt weiter behandelt, also schulmedizinisch immer noch oder betreut. Und dann kommt so ein Kind dann in die Schule oder ist schon in der Schule, erfährt dann dadurch Ausgrenzungserfahrungen und so weiter und kommt irgendwann dann aus diesem Loch heraus, weil man ihm geholfen hat, in so eine starke Phase und kommt jetzt in diese Leck mich. Jetzt gebe ich euch es zurück und wird jetzt zum Beispiel Sepia oder Lachesis oder Sulfur oder Medurin oder so. Ne? Und Lachesis wäre noch gut, weil es diese Halsschmerzen fortsetzt. Also bleibt mit Halsschmerzen und pfeifische Drüsenfieber. Aber denkt jetzt so, jetzt habt ihr lange noch auf mir rumgehackt, jetzt hacke ich auf euch rum. Oder wird Hyoscyamus und flippt aus. Ne? Das wird jetzt weiter behandelt, wird betreut. Und irgendwann steht sie auch diese Pubertät durch. In der Pubertät hat sie nochmal eine extrem Eskalationsphase mit Drogen und braucht Stramonium. So, und ich könnte jetzt endlos so weitermachen. Ihr müsst verstehen, das sind jetzt alles Layer, die dieser Patient durchlaufen hat. So. Und irgendwann kommt er im Erwachsenenalter an und ist zum Beispiel Lykopodium geworden, weil er jetzt geschafft hat, sich mit all den Krisen, die er hatte, anzupassen. Und wenn ich das als Homöopath jetzt nicht verstehe, was da abgelaufen ist, dann kann ich dem Patient schon Lykopodium geben. Und es wird wahrscheinlich auf die Halsschmerzen, die er aktuell immer noch hat, auch helfen. Aber ich verstehe ja schon im Lesen der Patientenanamnese, okay, der hat schon Halsschmerzen seit der 3 ist. Oder seit der 5 ist. Wie waren sie denn als Jugendliche? Und dann kann man überprüfen, war der vielleicht als Jugendlicher auch schon Lykopodium? War der als Kind schon Lykopodium? So, natürlich, dann kann ich mit Lykopodium, wenn das Mittel ähnlich ist zur Pubertät, wenn das ähnlich Mittel ist zur Kindheit, wenn das Mittel ähnlich ist auch zum Auslöser und so weiter, Lykopodium kann auch Bindungstrauma abdecken. Ja, dann kann ich auch Lykopodium geben und dann wird es auch, dann wäre meine Erwartung auch, dass es in Großteil des Falls auch heilt. Aber wenn ich höre, okay, extrem depressive Kindheit gehabt, extrem wilde Jugend gehabt und jetzt irgendwann habe ich mich beruhigt und bin jetzt angepasst worden, dann ist es eben gar nicht so unwahrscheinlich, wenn ich dann nach Lykopodium eine Phase zurückkommt, wo vielleicht sogar die Halsschmerzen noch schlimmer werden und die Patientin sagt, ja, ich habe plötzlich wieder Lust auf Drogen, ich habe wieder Lust auf Ausgang und so weiter. Und man denkt, ja, super, nach Lykopodium, hervorragende Wirkung. Jetzt hat sie ja wieder Lust auf Ausgang, jetzt will sie wieder rausgehen und irgendwas machen und so weiter. Und dann lässt man das laufen, aber man versteht nicht, dass sich jetzt die Pubertätsthemen wieder aktiviert haben und sie unter Umständen sogar wieder in ein destruktives Verhalten kommt gegen ihre Familie, gegen ihre Freunde, gegen ihren Mann zum Beispiel. Man denkt, ja super, jetzt setzt sie sich endlich durch gegen ihren Mann. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was läuft bei ihr. Das heißt, sie braucht jetzt ja eine Unterstützung unter Umständen in diesem Zwiebellayer, in dem sie jetzt ist. Und wenn ich das vorher nicht klar bekommen habe, dann interpretiere ich den Verlauf falsch. Weil wenn sie vorher stark war und dann Lykopodium geworden ist, wo sie etwas schwächer ist im Selbstvertrauen und mehr Selbstvertrauen hat, denke ich erstmal, ja geil. Die Frage ist aber natürlich, was macht sie mit dem Selbstvertrauen? Klar, wenn sie dann friedlich bleibt, keine Drogen nimmt und so weiter, ne? Natürlich, dann muss sie auch nicht weiterarbeiten. Aber wenn sich dieser destruktive Layer zeigt und vor allen Dingen, was ja denn wir unter Umständen konfrontiert sind mit, dass sie denkt, hey, nach Lycopodium, sie ist mehr im Ausgang, sie macht mehr mit ihren Freundinnen ab, sie hängt nicht mehr so viel mit ihren Kindern rum, sie hat wieder Lust auf Leben, ja gut, sie nimmt halt wieder ein paar Drogen, ich kiff selber ab und zu mal oder so, ne? Dass der Therapeut das vielleicht auch dann irgendwie negiert oder was. Und am Schluss interpretiert man das völlig falsch, dass man sagt, ja, sie hat ja mehr Selbstvertrauen, das ist ja perfekt, aber die kommt dann wieder und hat immer noch Halsweh. Und man denkt, hey, wieso hat sie denn immer noch Halsweh? Und das ist das, was ich dann verstehen kann, dass ich dann weiterarbeite. Und dann gebe ich Lachesis zum Beispiel, oder was halt dann passt, ne? Sowieso ein gutes Kompliment von Lycopodium. So, und jetzt kommt plötzlich, dass diese tiefe Trauer zurückkommt, die Depression kommt zurück. Ne? Und das passiert natürlich nicht nach 2 Wochen. Ne? Das kommt dann vielleicht nach einem halben Jahr, ich habe wieder Halsweh, diesmal bin ich so depressiv, so down. Und man denkt, hä, wieso ist denn jetzt schon wieder ein neues Mittel? Ich habe doch Lycopodium gegeben, das hat geholfen aufs Gemüt, Halsweh ist immer noch da. Ich habe jetzt Lachesis gegeben, der Halsweh ist immer noch da. Jetzt ist sie plötzlich Natrium. Wenn ich das vorher schon verstanden habe, dann weiß ich ja, dass das unter Umständen noch kommt. Das heißt nicht, dass es immer ein Arzneimittel braucht, aber ich weiß ja jetzt schon, dass du potenziell diese Natriumphase aus der Kindheit oder die Aurumphase ja nochmal kommt. Und dass sie die durchmachen muss vielleicht. Ist ja nicht obligatorisch, aber möglich. Und ich hoffe, dass euch das zeigt. Das können wir jetzt ja, können wir jetzt noch endlos weiter diskutieren, welche Layer da noch kommen. Und natürlich könnte man jetzt auch diskutieren, was würde passieren, wenn ich direkt mit Opium anfange, also mit ihrem Primärtrauma. Das ist so ein bisschen Geschmackssache. Ich kann sagen, wenn man das macht, dann hat man mehr Rums die Bums. Also, weil dann zieht man sozusagen der Pferd von hinten auf. Das ist auch nicht für alle Patienten immer angenehm. Manchmal ist man aber wegen der Krankheitsstärke, weil es nicht ein bisschen Halsweh ist, sondern Krebs, vielleicht auch unter Druck, ja, dass man das entweder nicht machen kann, weil der Patient zu krank ist und nicht machen sollte, weil die Lebenskraft gar nicht stark genug ist, jetzt all die ganzen Bindungstraumen jetzt noch auch noch hochzuholen und zu verarbeiten. Oder auf der anderen Seite, dass der Patient gar nicht in der psychischen Verfassung ist dafür. Bei sehr stabilen Patienten finde ich aber persönlich, ist es zwar sehr holprig, der Verlauf, aber es führt etwas schneller zum Ziel, als wenn man dann jeden Layer einzeln nochmal durchmacht. Der Vorteil aber von jedem Layer einzeln durchzumachen, habe ich ein paar Mal oder sehr häufig schon begleitet, ist aber, dass der Patient natürlich diese einzelnen Phasen auch besser verdauen kann, als wenn das so rumsdibums alles gleichzeitig kommt. So, das ist ein bisschen Geschmackssache auch und das muss man wieder an den Patient anpassen, aber auch das wäre ein Vorteil, wenn ich diese Patientenanamnese eben gemacht habe richtig oder die Familienanamnese auch richtig gemacht habe, dass ich dann natürlich auch verstehe, okay, wenn jetzt zum Beispiel ich Lycopodium gebe und es passiert aber nichts, ich denke, hä, wieso? Ich verstehe, dass es ganz hinten diverse Trauma gibt, dann muss ich ja sogar dort arbeiten, weil dann muss ich die Arznei ähnlich wählen zu seinem Kernauslöser. Und dann macht es halt Sinn, mit dem Kindheitstraumamittel anzufangen. Und dann ist auch klar, wozu muss es ähnlich sein? Zu dieser Blockade, die seit Anfang an da ist. So. Ne? Also, das ist jetzt auch nicht, Marvin sagt euch, wie richtig Homöopathie geht, nicht vergessen. Ne? Ich erkläre euch einfach, wie wir das in der Use-Methode machen. Und ihr merkt, es gibt eben kein Schema F, sondern das ist je nach Patient wieder anders. Wir haben einfach Tools oder Erkenntnis-Tools in dem Fall, wie man nachher eine Entscheidung treffen kann. Und jetzt kommt der zweite wichtige Punkt. Erkenne ich nämlich die Tiefe der Krankheit und auch den aktuellen Zustand der Krankheit dadurch und habe ja dadurch auch eine Ahnung von der Stabilität der Lebenskraft. Ne? Macht sie viele psychische Symptome, ist sie sehr stark. Macht sie wenige Symptome, ist sie eher schwach. Macht sie eher langgezogene psychotische Symptome, ist sie eher blockiert und so weiter. Also ich habe ja dann ein ungefähre Gefühl. Und das ist ja, was wir bei der Potenz machen sollen. Und sehr viele Leute haben ja bei der Potenz Schwierigkeiten, weil wir müssen sie eigentlich an die Energiefrequenz der Lebenskraft anpassen. Das ist ja mit unseren riesigen Sprüngen ehrlich gesagt eh schon ein bisschen schwierig. Ne? Also wer weiß jetzt, ob die Lebenskraft C200 braucht oder vielleicht C180 oder vielleicht C250. Also ne? Im Prinzip ist das ja mit den C-Potenzen eh schon so ein bisschen, rate mal mit Rosenthal. Aber es macht ja doch einen Unterschied, gerade wegen der großen Sprünge macht es einen Unterschied, ob ich jetzt C12 gebe, C30 oder C50.000. Das heißt, die Tiefe der Krankheit ist das Orientierungsmerkmal, also sowohl der aktuelle Zustand als auch die Vergangenheit, als auch die Familienanamnese, ist ja unser Orientierungspfad. auf dessen wir die Potenz entscheiden müssen. Vor allem, wenn wir mit nicht nach Schema F arbeiten, also wenn wir sagen, ja, ich starte eh jeden Fall mit LM1, dann müssen wir uns darüber natürlich auch keine Gedanken machen. Aber wenn man, wie ich, da Kent sehr ernst nimmt und sagt, okay, ich muss das versuchen, an die Frequenz, Stärke der Lebenskraft anzupassen, damit es eben auch keine großen Verschlimmerungen gibt oder zu wenig kurz oder zu wenig lange Wirkungen habe, und jetzt habe ich bei der C-Potenz ja nicht so mega viel Auswahl, dann ist das ein wahnsinnig wichtiges Tool, was mir oft schon geholfen hat. Ich dachte, ja, soll ich jetzt C200 geben oder M oder mit 50.000 starten? Und dann hilft immer wieder so ein Blick auf diese Familienanamnese und denkt man, ah ja, das stimmt, die Krankheit ist so tief und so alt, da muss ich keine C30 geben. Da darf ich höher gehen in den Fall hinein. Und das wundert dann manchmal auch Praktikanten von mir oder Mentoranden von mir oder so, die sagen, was, da hast du mit so hohen Potenz angefangen. Sag ich, na, guck auf die Familienanalyse und die Patientenanalyse, die hat seit 150.000 Jahren haben die Krankheiten. Was soll ich denn mit der C30? Ja, aber der Patient hat ja aktuell, ich weiß nicht, was Halsweh ist. Ja, aber das ist eine chronische Krankheit. Ich behandle auch meinen Heuschnupfen nicht mit C30. Also die chronische, langdauernde Krankheiten, die man mit C-Potenzen behandelt, behandelt man nicht mit C12. Sonst behandelt man höchstens die Körpersymptome davon. Und das ist dann eher, ohne das werten zu meinen, eher ein medizinischer Ansatz, wo ich die Körpersymptome behandle und nicht eben die Problematik des Menschen. Weil die Lebenskraft soll ja nicht einfach die Symptome wegmachen. Das ist auch die Frage, ob ich dann nicht vielleicht sogar auch unterdrücke. Sondern ich will, dass die Lebenskraft die Symptome selber heilt. Und wenn das Kernproblem ein tief sitzender Trauma ist, dann will ich, dass der Trauma besser wird, weil wenn der Trauma besser wird, werden auch die Halsschmerzen besser. Wenn ich dann nur die Halsschmerzen verbessere, aber der Trauma nicht, was habe ich dem Patienten dann geholfen? Nix. Ja, er hat weniger Halsschmerzen. Das kann er auch beim Schulmediziner haben. Oder mit Spagyrik-Tropfen oder mit Ceres-Tropfen. Respektive meistens kommt er ja zu uns, weil all der Kram nicht funktioniert. Und dann müssen wir uns ja nicht auf diese Ebene zurücklassen, dass wir denken, ach, ich behandle auch erstmal den Hals. Klar, es gibt Krankheiten, wo das nötig ist. Ich kann nicht während der Chemotherapie, wenn der Patient noch um sein Leben ringt, dann anfangen, irgendwelche riesigen Monster-Hochpotenzen zu geben, um seine alten Traumathemen hochzuholen. Aber auch das kann in einem Krebsfall, wenn der Patient zum Beispiel sagt, ich will auf alles verzichten und ich setze jetzt alles auf eine Karte, da muss man auch nicht mit C30 Chinasulfuricum rummachen und ein bisschen die Tumorschmerzen senken, sondern wenn man wirklich versuchen will, einen Fall noch zu heilen, wenn das denn überhaupt geht, ne? Natürlich muss ich es dann auch an die Lebenskraft anpassen. Kent hat ja auch gesagt, dann kann ich nicht so eine Hochpotenz geben, weil die Lebenskraft dann einfach, weil sie den Körper schon so, der Körper schon so unter Druck ist, gar nicht mehr stabil halten kann. Aber trotzdem muss ich dann wissen, wozu muss die Arznei ähnlich sein. Also sowohl die Arzneimittelwahl, was wir vorher besprochen haben, als auch die Arzneimittelpotenz sind eben maßgeblich, nicht nur, aber auch maßgeblich danach zu wählen, wie sich die Patienten- und Familienanamnese zeigt. Und deshalb ist das ein wahnsinnig gutes Tool, die Tiefe der Krankheit des Patienten zu verstehen. Und ich hoffe, das war für euch konkret genug, dass ihr das in Ansätzen so versteht. Na, ansonsten bleibt es natürlich so, dass das jetzt keine Anleitung war, kein 10-Punkte-Plan, sondern es bleibt individuell und einzigartig so. Ihr müsst das für jeden Patienten neu machen und für jeden Patienten auch neu analysieren. Und das fällt sowohl in die Arzneimittelwahl als auch in die Potenzwahl am Schluss ins Gewicht. So, hoffe, ihr habt im Moment Spaß mit dieser Serie Use-Methode. Mir macht sehr viel Spaß, das aufzunehmen und auch vorzubereiten. Das ja auch immer eine ist, dass man es weiß und macht in der Praxis. Das zweite ist, dass man es erklären kann. Und da hoffe ich sehr, dass mir das gelungen ist. Sonst gebt auch gerne mal Feedback. Gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.